Dass zwei Menschen sterben, ist schon schlimm genug, aber nur die feste Tür der Synagoge in Halle verhindert, dass noch mehr ums Leben kommen. Am höchsten jüdischen Feiertag greift Stefan B. das Gotteshaus an. Als er nicht weiterkommt, erschießt er eine Passantin und den Gast einer Imbissbude. Vor dem Landgericht in Magdeburg beginnt heute der Prozess gegen Stefan B., beobachtet von Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Welti.
Das Interesse an diesem Prozess ist verständlicherweise groß. Wie geht man in Magdeburg mit diesem Interesse um?
Ja, also mein Eindruck ist, die Justiz hier ist sehr bemüht, diesen Prozess ordentlich über die Bühne zu bringen. Es wird definitiv der größte Terrorprozess, den Sachsen-Anhalt je gesehen hat. Und ich sage deshalb, die Justiz ist bemüht, weil das vor Wochen noch anders aussah. Da konnte der mutmaßliche Attentäter unbewacht über eine 3 Meter hohe Gefängnismauer klettern, was eigentlich gar nicht passieren durfte, weil er laut Anordnung immer von 2 JVA-Beamten bewacht werden soll, war an dem Tag nicht so. Und dann wurde dieser Vorfall auch gar nicht gemeldet zunächst. Also schleppende Aufklärung, die Justiz in Sachsen-Anhalt stand blamiert da. Das soll bei diesem Prozess aus Sicht der Verantwortlichen natürlich nicht passieren. Man hat den größten Gerichtssaal des Landes reserviert, nochmal technisch aufgerüstet mit Sicherheitsglas und auch Dolmetscherkabinen. Und dort werden dann nachher ab 10 Uhr rund 40 Nebenkläger Platz nehmen, 43 sind es jetzt. Rund 40 Journalisten aus aller Welt sind akkreditiert, New York Times, Israel Hayom, also wirklich aus der ganzen Welt, alle mit Platzkarten. Und das ist zum Beispiel der Unterschied zum Lübcke-Prozessauftakt. Da gab es ja diese Camping-Szenen vor Gericht. Das will man hier definitiv vermeiden.
Warum gibt es überhaupt so viele Nebenklagen?
Na, da sind natürlich viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde dabei. An Yom Kippur waren 50 Gläubige in der Synagoge. Das heißt, es macht schon mal einen beträchtlichen Anteil aus. Und dann gibt es natürlich noch eine Reihe weiterer Betroffener. Ein Taxiunternehmer, den Stefan B. auf der Flucht erpresst haben soll. Und dann sind da noch die Imbissbetreiber, Ismet und Rifat Tekin, die machen den Kiezdöner. Das war ja das zweite Anschlagsziel. Bei Ismet Tekin ist die Besonderheit, er wurde erst kurz vor Prozessbeginn, wirklich last minute, zur Nebenklage zugelassen, weil die Bundesanwaltschaft ihm erst nicht geglaubt hat, dass er auch ein Betroffener sei. Jetzt darf er auch als Nebenkläger auftreten, weil, Zitat, nicht ausgeschlossen werden könne, dass der mutmaßliche Attentäter auch Ismet Tekin treffen wollte.
Wie haben überhaupt die Angehörigen der beiden Toten die Tat bislang verarbeiten können und auch die Menschen in der Synagoge, die im Oktober um ihr Leben haben, fürchten müssen?
Also über die Angehörigen der beiden Mordopfer, Jana und Kevin, da wissen wir relativ wenig, weil die sich in der Öffentlichkeit nicht oder kaum äußern. Was wir wissen, für die Hinterbliebenen hat die Bundesregierung einen Opferfonds eingerichtet in der Höhe von 100.000 Euro. Was die Betroffenen angeht, also da zähle ich jetzt mal die jüdische Gemeinde dazu, da ist mein Eindruck, die Welle der Solidarität nach dem Anschlag in der Bevölkerung, das hat den Leuten gut getan. Ich habe mich öfter mit Max Privorotsky unterhalten, das ist der Chef der jüdischen Gemeinde. Und der sagt mir immer, vor dem Anschlag war er eigentlich pessimistischer als danach. Und was ist mit Tekin vom Kiezdöner angeht, da sieht die Lage ein bisschen anders aus oder besser gesagt prekär. Denn Ismet Tekin hat Schulden, da noch Corona und kaum noch Gäste. Und das ist, kann man sagen, ein ganz unterschiedliches Bild bei den Betroffenen.
Welche Erkenntnisse gibt es darüber, wie sich Stefan B. im Netz radikalisiert hat?
Ja, also was wir wissen, er war überwiegend auf Imageboards unterwegs. Das sind offene Chatforen, auf denen man anonym Bilder und Texte austauschen kann. Und Stefan B. hatte zum Beispiel auch dort am Tag des Anschlags dieses Video gestreamt, also die mit Helmkamera alles gefilmt. Übrigens, das wird heute nach der Anklageverlesung und nachdem Stefan B. sich geäußert hat, wenn er es dann tut, direkt gezeigt im Gerichtssaal. Also ich kann mir vorstellen, gerade für die Nebenkläger vor Ort wird das bestimmt nochmal eine schwierige Geschichte.
Immer wieder wird der Polizei vorgeworfen, dass sie gerade an Yom Kippur die Synagoge in Halle nicht ausreichend geschützt hat. Möchten Sie, müssen Sie an dieser Stelle von Polizei und Staatsversagen sprechen?
Ja, ich finde schon. Also man muss den Behörden vorwerfen, sie haben es nicht für möglich gehalten, dass der globale Rechtsterrorismus nach Sachsen-Anhalt kommt. Und das nach dem Attentat auf die Synagoge in Pittsburgh 2018, dann Christchurch, der Angriff auf die 2 Moscheen im letzten Jahr. Und es ist ja nicht so, als ob sich die Behörden hier noch nie Gedanken gemacht hätten. 2018, also knapp ein Jahr vor dem Anschlag, da fand in Magdeburg eine Veranstaltung statt, organisiert vom Innenministerium, in der es genau darum ging, Hassverbrechen begegnen, jüdische Gemeinden schützen. Und da waren eben die obersten Polizeivertreter in Sachsen-Anhalt dabei und da wurde ein Leitfaden vorgestellt, der empfiehlt, jüdische Einrichtungen an Feiertagen besonders zu schützen. Anschließend sollten dann diese Empfehlungen umgesetzt werden Und dann kommt raus, an der Synagoge soll am höchsten jüdischen Feiertag regelmäßig mal ein Streifenwagen vorbeifahren. Und das ist einfach zu wenig.
Der Landtag von Sachsen-Anhalt wird auf Antrag der AfD einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Wie sinnvoll ist das?
Na, der Ausschuss läuft ja schon. Also die Revierleiterin in Halle hat ausgesagt, der Einsatzleiter, der Innenminister wird noch geladen. Und ich finde es schon wichtig, dass das politisch aufgearbeitet wird. Parallel jetzt zum Prozess, wo es ja um die Person des mutmaßlichen Attentäters geht. Naja, dass es die AfD ist, die den U-Ausschuss beantragt hat, ist aus meiner Sicht, ja, wie soll ich es nennen, Taktik, Kalkül. Eine glaubwürdige Kämpferin gegen Antisemitismus sieht definitiv anders aus. Allein wenn ich mir angucke, was zum Beispiel der Präsident des AfD-Schiedsgerichts hier in Sachsen-Anhalt so verbreitet, Angela Merkel, angeblich eine Jüdin, die das deutsche Volk austauschen wolle, da wird der Aufklärungswille, ja, das wirkt doch wenig glaubhaft. Also mein Eindruck, der AfD geht es eher darum, den Innenminister von der CDU abzusägen. Aber auch das gehört zur politischen Kultur in Sachsen-Anhalt neben der Kenia-Koalition. Da gibt es auf der Oppositionsbank nur noch die Linkspartei und die ist einfach zu klein, um alleine Untersuchungsausschüsse durchzubringen. Also ja, macht das die AfD einfach, weil sie es kann.
Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach vor dem Prozessauftakt gegen den mutmaßlichen Attentäter gegen die Synagoge in Halle.